Eigentlich wollte ich heute euch fragen, wie es ist, wieder beieinander zu sein, zusammenzusitzen und so, aber ihr seid das gar nicht. Wie lange kann man eigentlich Urlaub machen?
Das frage ich mich auch.
Ja, ich komme nie wieder zurück. Ich bleibe einfach immer weg. Ich habe nämlich wirklich was gelernt, weil ich weiß jetzt, dass italienische Tankstellen so ausgestattet sind wie deutsche Delikatessenläden. Französische Tankstellen sind so ausgestattet, wie man sich eine anständige Tankstelle vorstellt. Ich rede jetzt nur vom Essen, ja. Und deutsche Tankstellen sind ungefähr so wie rumänische Strafanstalten. Ich war noch nie in einer rumänischen Strafanstalt, aber so stelle ich sie mir vor, wenn ich daran denke, wie das ist, in so einer brandenburgischen Tankstelle, einer Autobahn Schnitzel und Pommes zu essen. Das ist der Wahnsinn. Also der Kulturunterschied zwischen Deutschland auf der einen Seite und Italien und Frankreich, der ist so immens. Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Okay, aber wie kann das sein, dass du trotzdem schlechteres Netz da hast? Weil es ist doch eigentlich ein deutsches Problem.
Nee, Deutschland wird hier künstlich schlecht geredet. Die Pommes an deutschen Autobahnraststätten wird künstlich schlecht geredet. Das ist das Problem. Unser Glas ist immer halb voll, unsere Pommes ist immer halb kurz und die Mayo fehlt auch. Das ist unser mentales deutsches Problem.
Lore, willst du mal das Intro abspielen?
Ja, besser ist das.
Aber das Intro ist nur halb. Wir sind deutsch. Es wird nur jeder zweite Ton gespielt vom Intro. Wir sind deutsch, ja?
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Herzlich willkommen, Blome, zu einer neuen Folge unseres mediterranen Podcasts, wieder aus südlichen Gefilden, was mich angeht. Und lassen Sie uns doch zuerst einsteigen mit etwas fürs Herz, nämlich an dieser Stelle ganz, ganz liebe Geburtstagsgrüße für Ihre Tochter.
Oh, wie nett. Sweet 27 wird sie. Das ist ganz, ganz toll. Ja, danke. Ich gebe es weiter. Grüße gehen raus an Chiara Blome für ihren Geburtstag am 21.8.
Jetzt habe ich als Einstieg in unseren kleinen Podcast gezeigt, dass ich ein Herz habe. Jetzt sind Sie dran.
Dann zeige ich jetzt auch meine emotionale Seite. Die wird angerührt in den letzten Tagen von Jörg Pilawa und Julia Klöckner, dem neuen Traumpaar. Und er, beziehungsweise sie, hat ihm ihr Kreuznach gezeigt. Und wenn Sie das Gefühl haben, das klingt wie sie hat ihm ihren Fußpilz gezeigt, dann ja. Aber die Bild-Zeitung weiß, emotionale Funken daraus zu schlagen. Und ich lese vor: Bad Kreuznach. Nicht nur die strahlende Sonne am blauen Himmel über Rheinland-Pfalz zauberte ihr ein Lächeln ins Gesicht und ließ die grünbraunen Augen funkeln. Lange haben wir Bundestagspräsidentin Julia Klöckner nicht mehr so befreit und glücklich gesehen. Kein Wunder. Denn dieses wunderschöne Sommerwochenende wurde der CDU-Politikerin von ihrer neuen Liebe versüßt. Star-Moderator und TV-Legende Jörg Pilawa. Ist das nicht schön? Ist das gut?
Ja, das ist
Augstein.
gut. Ja, ich höre Sie. Ich höre Sie. Das ist toll. Das ist toll. Aber ich habe den Artikel zu Ende gelesen und er endet, ich möchte mal sagen, also mit so einem Cliffhanger, ja, nämlich, also Jörg Pilawa feiert demnächst seinen 60. Geburtstag. Da ist sie dann auch dabei, klar. Also Julia. Spätestens auf dem Geburtstagsfest wird Julia Klöckner wohl den ganzen Pilawa-Kosmos mit seiner Mutter, Schwester und den drei Kindern kennenlernen. Das kann spannender sein als so manche Bundestagssitzung. Und da muss ich sagen, wer immer ein bisschen Ahnung hat von Patchwork-Familien, wird sagen, hier sagt die Bild-Zeitung ausnahmsweise mal die Wahrheit.
Ja, und wie nah die Bild-Zeitung dran ist, geht auch noch aus folgendem Absatz hervor. Wie Bild erfuhr, verbrachte Julia Klöckner den Sonntag in Bad Kreuznach ab mittags ohne ihren Jörg. Zapfte fröhlich Softeis auf dem Jahrmarkt zugunsten des Kinderschutzbundes und besuchte abends das Sommerfest der CDU Koblenz, wo sie dann übrigens dieses Jauche-Portal News mit der Taz gleichsetzte. Aber egal, sie saß lächelnd in der ersten Reihe, geht es im Bild weiter, hatte ständig ihr Handy im Blick, das auf ihrem Schoß lag. Wie das bei frisch Verliebten nun mal so ist. Man wartet auf ein Zeichen seines Schatzes. Punkt. Warten Sie auch auf ein Zeichen von mir?
Ja, Blume, ich warte darauf, dass wir das Thema wechseln. Können wir das jetzt bitte machen? Sie haben eine ganz, ganz starke Entzugserscheinung offensichtlich nach dieser Art von Journalismus. Kann man nicht bei Ihnen bei RTL irgendwo so eine Ecke einrichten, so eine kleine so Kolumne, wo Sie sowas nochmal machen dürfen? Ich meine, es ist ja irgendwie auch ganz rührend, aber auch ein bisschen bedenklich, finde ich, für den Politikchef eines so seriösen Senders wie RTL.
Na gut, dann werden wir jetzt seriös und machen das Thema, was natürlich, also die Schlagzeilen zu Recht beherrscht, nämlich die Versuche, Frieden oder Waffenstillstand in der Ukraine zu erreichen und die Frage, wie dann das Land gegen den Angreifer, den Aggressor Russland, in einem Waffenstillstand oder Friedensphase zu sichern sei, mit Sicherheitsgarantien, wie es jetzt das Catchword ist. Bis hin zur Frage, ob die Bundeswehr dort Teil einer Sicherungstruppe werden sollte. Also richtig robust da Abschreckung mitliefern, mit darstellen soll. Und ich bin überrascht, dass 49% der Deutschen in dieser Umfrage gesagt haben, ja, die Bundeswehr sollte sich an so einer möglichen europäischen Friedenstruppe in der Ukraine beteiligen. 45% sagen nein. Und dieser Wert steht übrigens seit Februar 25 still. Also da ist auch keine große Bewegung drin. Eine Hälfte dafür, eine etwas weniger als die Hälfte dagegen. Was machen wir jetzt damit, Augstein?
Blome, was machen wir? Wir machen das, was wir immer in solchen Situationen machen. Wir zerteilen das Thema in lauter kleine Häppchen, die dann so groß sind, dass man sie gerade noch runterschlucken kann. Wollen wir doch zuerst mal darüber reden, was eigentlich mit diesem Wort Sicherheitsgarantie gemeint sein kann. Denn es gibt ja die schöne Formulierung der Artikel 5 ähnlichen Sicherheitsgarantie. Das spielt also an auf den NATO-Vertrag Artikel 5, der eine Beistandsverpflichtung im Fall eines Angriffs der Mitglieder bedeutet, nicht notwendigerweise militärisch. Das wird ja häufig falsch verstanden und verwechselt. Es ist eben nicht so, dass wenn ein Mitglied angegriffen wird, alle anderen sofort in den Krieg eintreten müssen mit militärischen Mitteln, sondern nur sie sind zum Beistand verpflichtet. Aber immerhin, Artikel 5, ähnliche Sicherheitsgarantie auf der einen Seite. Ja, auf der anderen Seite weiß aber jeder, dass die Russen NATO-Truppen oder Truppen von NATO-Mitgliedstaaten auf ukrainischem Territorium in größerer Zahl nicht dulden werden. Das heißt, man hantiert in Wahrheit mit einem Begriff, der gar keine richtige Substanz hat. Denn entweder ist eine Garantie oder sie ist keine Garantie. Und eine richtige Garantie im Sinne von, da sind Truppen und die verteidigen dann auch die Ukraine, die wird es nicht geben. Also das wäre hier erstmal schon mal mein erstes großes Fragezeichen, das gebe ich an Sie zurück. Man weiß doch jetzt schon, dass es eine Garantie nicht gibt. Warum benutzt man dann das Wort?
Nun, ich glaube, das wird Gegenstand der Verhandlungen werden. Also so wie die Ukraine vielleicht derzeit sagt, auf gar keinen Fall können wir auf Gebiete verzichten oder zu einem Gebietstausch schreiten. Das geht alles gar nicht, das machen wir nicht und so weiter. Wo Sie mir letzte Woche ja erklärt haben, ach, dazu wird es natürlich kommen, die Ukrainer graben sich jetzt da nur ein und dann am Ende müssen sie es doch preisgeben, könnte man ja argumentieren, ach, da graben sich die Russen jetzt mit dieser Position, die sie richtig beschrieben haben, ein und werden sie doch preisgeben müssen, weil anders möglicherweise solche Art Sicherheitsgarantien nicht zu geben sind. Und zwar solcher Art, die den Ukrainern auch genügen. Denn, kleiner Funfact, 1994 haben die Ukrainer ja schon einmal Sicherheitsgarantien bekommen, als sie ihre Atomwaffen abgeben. Das Dümmste, was sie je gemacht haben, muss man rückblickend sagen. Nämlich von Russland, den USA, den Briten und noch mehreren anderen Ländern, dass ihr Territorium geschützt und, wie soll man sagen, unveränderbar bleibt. Davon hatten sie am Ende jetzt nicht viel. Also werden die Ukrainer natürlich darauf drängen, dass da fremde, westeuropäische, amerikanische Truppen stehen, um diese Abschreckung herzustellen, die ja die NATO mit ihrer Form der gemeinschaftlichen Verteidigung auch herstellt.
Also was ich gelesen habe, ist, um die künftige Demarkationslinie zu sichern, bräuchte es 150.000 Truppen, Menschen, die das machen. Das ist eine Zahl, wo ich bisher nicht gelesen habe, dass irgendein europäischer Beobachter sagt, ja, das wird Westeuropa hinkriegen, wir stellen da 150.000 Soldaten hin. Das ist also unvorstellbar.
Nein, das wäre illusorisch. Ja,
also,
das
wäre dann illusorisch. Das heißt, deshalb sagen alle Leute jetzt, die Ukrainer werden die erste Verteidigungslinie sein müssen. Dahinter kommen dann irgendwann irgendwelche Europäer und die Amerikaner sichern das Ganze im besten Fall aus der Luft ab, wobei auch keiner weiß, was das heißt. Geheimdienstinformationen, Satellitenbilder oder eben Marschflugkörper, keine Ahnung, das sind jetzt diese ganzen Sandkasten-Strategiespiele, die inzwischen ja so beliebt sind, auch bei vielen Politkommentatoren. Mancher tut ja so irgendwie, als wäre er quasi Reservist am Schreibtisch. Geht mir ehrlich gesagt auch auf die Nerven. Also diese Technikalisierung dieser militärisch gestützten Außenpolitik, an die wir uns inzwischen alle gewöhnen. Und damit wären wir dann ja vielleicht auch schon fast bei dem Thema, was Sie eben gesagt haben, dass verblüffenderweise die Hälfte der Deutschen dafür sind, das zu machen. Finde ich ja irre. Ich glaube, die Leute, ehrlich gesagt, sorry, denken alle nicht richtig nach.
Ja, oder es liegt vielleicht auch noch zu weit weg und es ist noch zu, wie soll man sagen, wenig akut, diese Entscheidung. Insofern glaube ich, könnte ich mir auch vorstellen, dass in diese Zahlen noch Bewegung kommt, wenn die Entscheidung tatsächlich näher rückt und diese Formen dann annimmt. Nein, Sie haben völlig recht, das ist illusorisch zu glauben, dass Westeuropa 150.000 Mann dahinstellt, dauerhaft. Denn das hieße, eine 500.000 parat zu haben, um immer in einem gewissen Rhythmus übers Jahr 150.000 stehen zu haben. Also das sind dann nochmal Faktor 3 in der Größenordnung. Halte ich auch für unwahrscheinlich. Und trotzdem wird man sich ja etwas überlegen müssen. Und jetzt können Sie über die ganzen Techniker sich lustig machen, von mir aus. Aber wenn wir jetzt schon dabei sind, mit Wladimir Putin zu seinen Bedingungen, und das muss man so laut oder ich mal so drastisch sagen, zu seinen Bedingungen allein, über einen Waffenstillstand, Schrägstrich Frieden oder irgendwie ein, zumindest ein Ende des Tötens verhandeln, dann wird man der Ukraine nicht auch noch zumuten, zu sagen, wir verhandeln jetzt mal einen Frieden über deinen Kopf hinweg und der wird nicht garantiert von niemandem und du kannst dann nur darauf beten, dass Wladimir Putin nicht in den nächsten 3 Jahren auf den Trichter kommt, wieder anzugreifen.
Naja.
Also man kann diese Friedensverhandlungen wollen, aber dann wird man gefälligst den Ukrainern auch etwas bieten müssen für das alles, was sie aufgeben.
Aber na gut, das ist eine lustige Formulierung, der Ukraine etwas bieten müssen. Soweit ich weiß, zahlt der Westen im Moment die Hälfte des ukrainischen Budgets und alle Waffen und so weiter. Also wir bieten der Ukraine im Moment an zumindest materielle Unterstützung ja schon sehr, sehr viel.
Ja.
Trotzdem wird am Schluss das, was hier als Garantie im Raum steht, ist am Ende ein politisches Versprechen und das hängt dann davon ab, ob man es glaubt oder nicht. Jetzt auch, also auch in der Vergangenheit, als alle Leute sagen ja auch, Sie vor allen Dingen auch, dass die nukleare Abschreckung so toll funktioniert hat, weil wir keinen Krieg hatten. Das war ja auch ein Versprechen der Amerikaner, wenn die Russen West-Berlin überrollen, nehmen wir sozusagen am Ende der Konsequenz die nukleare Gefährdung von New York und Washington in Kauf, um sozusagen die Freiheit von West-Berlin zu verteidigen. Auch dieses Versprechen, was ich immer für implausibel gehalten habe, ja, und Henry Kissinger hat auch gesagt, das hätten wir nie gemacht, wie Amerikaner, wir hätten nie unsere Städte für eure Städte geopfert, aber ist ja egal. Trotzdem hat das Versprechen politisch funktioniert. Und heute funktioniert ja auch immer noch politisch das Versprechen, wenn die Russen Lettland angreifen, was militärisch nicht zu verteidigen ist, habe ich jedenfalls gelesen, dann tritt sozusagen der ganze Westen in den Krieg gegen Russland ein. Das ist ein politisches Versprechen. So ein Versprechen wird man der Ukraine auch geben müssen. Das in der Tat, Sie haben ja recht, wenn Sie sagen, das letzte Mal hat das nicht so gut funktioniert. Ich glaube aber, wenn ich das sagen darf, das weist auf den Kern des eigentlichen Problems sind. Es hat deshalb nicht funktioniert, weil man gleichzeitig gegenüber Russland eine Politik gemacht hat, die Russland sozusagen so antagonisiert hat, dass die Russen am Schluss gesagt haben, okay Leute, jetzt ist Schluss, jetzt überfallen wir halt die Ukraine. Das hat man in den Zeiten des Kalten Krieges nicht gemacht. Da hat man ja die russischen Einflusssphären respektiert und akzeptiert und gesagt, das hier ist euer Teil, das ist unser Teil und dazwischen stehen die Atombomben und jeder hält die Füße still. Wir haben aber mit der Ukraine einerseits sozusagen aber haben wir gesagt,
das ist doch historisch falsch, was Sie da sagen. Das stimmt doch gar nicht. Also, naja gut, der Warschauer Pakt ist implodiert und niemand hat dann gesagt, nee, also Polen und Ungarn, die Tschechische Republik und all diese ehemaligen Satellitenstaaten der UdSSR, die müssen mal schön im Glacis der UdSSR bleiben und dürfen sich nicht entscheiden, ob sie vielleicht lieber dann doch in die NATO wollen oder in die EU. Also diese Einflusszonen, von denen Sie geredet haben, die gab es, aber die haben sich auch verändert. Und die können sich wieder verändern in die eine oder andere Richtung, aber sie sind ja niemals stabil. Ja, und jetzt möchte Russland gerne seine Einflusszone vergrößern. Das heißt aber nicht, dass sie damit Recht haben oder dass das ein Anspruch ist, der selbstverständlich jedem einleuchten muss und dann gehen die Ukrainer eben unter das Joch der Russen. Nee, so einfach ist es nicht.
Nein, ich versuche nur zu sagen, dass ich glaube, wenn man es sozusagen realpolitisch sich anguckt, dann hat das Sicherheitsversprechen der Vergangenheit zwischen Ost und West deswegen funktioniert, weil es gewisse Spielregeln gab, an die sich alle gehalten haben, unter anderem, also die Russen haben praktisch keine Länder erobert, aber der Westen hat auch nicht versucht, sozusagen sich den Russen mit der NATO anzunähern. Und das Ganze war eingerahmt in die nukleare Abschreckung. Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts gab es eben diese Phase des Übergangs und einer russischen Schwäche, in der der Westen sozusagen einerseits den Ukrainern versprochen hat, wir helfen euch im Falle eines Problems, aber andererseits sozusagen sich den Russen immer weiter so sehr angenähert hat, dass die Russen gesagt haben, bis hierhin eigentlich und nicht weiter. Und wenn ihr unsere roten Linien nicht beachtet, dann gibt es auf Dauer Probleme. Worauf ich hinaus will, ist, wenn man künftig mit den Russen eine Vereinbarung treffen möchte, die auch den Ukrainern hilft, dann wird man den Russen auch eine Art politische Sicherheitsgarantie geben müssen. Und das ist dann letztlich sozusagen die europäische Sicherheitsordnung, zu der eben die Russen auch gehören. Und zwar nicht nur als Gegner, sondern auch als Teilhaber. Da, wenn man das nicht mitdenkt, dann ist der nächste Konflikt vorprogrammiert. Verstehen Sie, was ich meine?
Da habe ich überhaupt nichts gegen. Ich fand es eine sehr gute Idee, dass die NATO und Russland versuchten, ein Auskommen zu finden und das ja auch in einer gemeinsamen Akte, glaube ich, so nannte sich das, kodifiziert haben, dass die russischen Vertreter der Generalität in einem NATO-Hauptquartier mitsaßen, man erinnere sich, und regelmäßig an Sitzungen teilnahmen. Das hatten wir alles schon, das hat aber nicht die NATO über Bord geworfen, bei aller Liebe nicht. Das hat Wladimir Putin über Bord geworfen, er wollte das so. Insofern, ja, jederzeit, gerne. Da müsste sich aber das Verhalten auf der anderen Seite ein Stück weit ändern. Man müsste zum Beispiel aufhören, Kinderkrankenhäuser zu bombardieren. Gut. Also nur mal so als Vorschlag.
Das
klingt jetzt echt zynisch, aber...
Nein, wenn der Krieg endet, wird auch das Bombardement von Kinderkrankenhäusern aufhören. Und ich glaube, wann der Krieg endet, das sieht man ja, das liegt ja auch sehr, sehr weitgehend in den Händen der Europäer und auch der Ukrainer. Denn ehrlich gesagt habe ich den Eindruck, ohne das Drängen von Donald Trump wären die Europäer gar nicht an dem Stand, wo sie jetzt sind. Ohne das Drängen von Trump hätten die Europäer, würden am liebsten diesen Krieg weiterführen, hat man ja den Eindruck. Und Trump zwingt sie jetzt im Prinzip dazu, endlich mit diplomatischen Mitteln über die Beendigung des Krieges zu reden. Das ist ja eine groteske Situation. Ich meine, wir haben ja diesen Präsidenten, also, den alle so lächerlich finden, den alle für einen Vollidioten halten, einerseits. Und andererseits zwingt er die Europäer, das zu tun, was sie meiner Meinung nach schon seit 2-3 Jahren hätten tun sollen, nämlich mit diplomatischen Mitteln auf ein Ende dieses Krieges hinzuwirken.
Finde den Fehler in diesem Satz. Der Fehler ist die diplomatischen Mittel. Donald Trump zwingt die Europäer dazu, mit zu verhandeln, ja. Aber es sind eben Verhandlungen zu allein den Bedingungen Wladimir Putins. Also, bei einer kompletten Täter-Opfer-Umkehr hat es Wladimir Putin geschafft, Donald Trump klarzumachen, dass die Ukraine das Problem ist und nicht der russische Angriff. Und Donald Trump hat die Europäer dazu bewogen, gezwungen, sagen sie, nicht ganz zu Unrecht, da mitzuspielen, und jetzt spielen die mit und versuchen, den Schaden zu begrenzen. Daraus abzuleiten, das hätten die Europäer, wenn sie nur halbwegs bei Verstand wären, viel früher haben können. Ja, theoretisch ja, sie hätten schon viel früher kapitulieren können. Die Ukraine hätte am ersten Tag kapitulieren können, hat sie aber nicht. Und das ist auch ganz gut so.
Ist das denn jetzt eine Kapitulation der Ukraine, die bevorsteht?
Noch nicht.
Also jetzt mal ohne Sarkasmus. Kommt Ihnen das so vor wie eine Kapitulation?
Wenn die Ukraine nichts bekommt dafür, dass sie ein Fünftel ihres Territoriums für vermutlich sehr lange, wenn nicht immer, abgeben muss, wäre das ziemlich Kapitulation. Ja.
Blome, was ich gerade gesehen habe, während wir hier unser kleines Gespräch führen, ich prüfe sozusagen immer die Lage nebenbei. Ein Ukrainer ist in Italien verhaftet worden wegen mutmaßlicher Beteiligung an dem Attentat auf die Ostsee-Pipeline. Sie erinnern sich, ja, diese Ostsee-Pipeline wurde ja in die Luft gejagt und dadurch ja massive deutsche Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen berührt. Und dann hieß es ja damals immer, es waren bestimmt die Russen, weil jetzt sind ja immer alles die Russen und die Sicherheit in der Ostsee, überall ist der Russen und so. Dann stellt sich plötzlich raus, oh nee, verdammt Mist, wahrscheinlich waren es die Ukrainer. Dann haben ja die deutschen Stellen immer irgendwie schön die Füße stillgehalten, weil es irgendwie nicht so richtig in den Kram passt, dass man einerseits Milliarden in die Ukraine gibt für den Krieg gegen Russland und andererseits praktisch der Ukrainer im deutschen Vorgarten irgendwas in die Luft jagt und dadurch die deutschen Interessen ja massiv beeinflusst. Jetzt Festnahme in Italien. Meinen Sie, dass das irgendwie die ganze Geschichte hier mit den Friedensverhandlungen und so irgendwie berührt, oder spielt es heute schon gar keine Rolle mehr?
Doch, ich glaube, das wird es berühren. Und sei es nur quasi in der innenpolitischen Debatte, die ja aber das Umfeld und das Unterfutter dieser ganzen Verhandlungen und auch das Auftreten des Bundeskanzlers darstellt in der innenpolitischen Debatte, die ja lautet, von der AfD auf der einen bis zum BSW und der Linkspartei auf der anderen Seite des Spektrums, die Russen sind gar nicht so schlimm. Ja, ja, das ist so ein bisschen Krieg, aber der Ukrainer in Wahrheit ist es ja schuld. Und jetzt seht ihr mal, wie böse der Ukrainer ist. In diesem Text, den ich super perfide finde, trägt natürlich jeder weitere Verdacht bzw. jeder weitere Beleg, Beweis ein, der weiter klärt, wer das war. In diesem Fall offenkundig ein Mensch mit ukrainischem Pass, also ein Ukrainer. Diese Erzählung wird die Rolle der Bundesregierung im internationalen Versuch, die Ukraine über Wasser zu halten oder gar Sicherheitsgarantien, hatten wir gerade, zu geben, nicht eben leichter machen.
Gut, ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die Leute werden sagen, ja gut, da hat die Ukraine ein bisschen überreagiert und so, aber im Prinzip wollten sowieso alle diese blöde Pipeline weghaben und die Ukrainer haben die Drecksarbeit da erledigt, um mal den Begriff von Friedrich Merz aus einem ähnlichen Zusammenhang zu nehmen, wo es ja auch darum ging, ja, dass ein Land etwas gemacht hat, was völkerrechtlich total verboten war, wo aber viele Leute der Meinung waren, politisch war es aber richtig. Ich fürchte, dass man auch diese Geschichte hier so bewerten wird und es wird eher so sein, dass es bei so Leuten wie Ihnen oder Frau Strack-Zimmermann eher so ist, guck mal, diese Ukrainer, das sind so richtig tolle Kerle, die springen einfach in die Ostsee und sprengen die Pipeline.
Nee, das ist zu einfach. Und ich glaube, Sie übersehen etwas. Ich habe jetzt diese ganzen Zettel hier vor mir liegen, dieser Umfrage, von der ich eben schon einmal gesprochen habe. Und da fällt halt immer auf, wenn es um die Ukraine geht, soll sie in die NATO aufgenommen werden, soll sie Sicherheitsgarantien bekommen, soll sie gar in die EU aufgenommen werden. Wenn Sie das nach Ost und West differenzieren, stellen Sie bei mehreren Fragen einen klaren Unterschied zwischen Ost und West fest. Also Ostdeutschland deutlich kritischer der Ukraine gegenüber eingestellt. Und wenn Sie dann nochmal in die Parteien bzw. in die Anhängerschaft der Parteien schauen, dann sehen Sie einen echten Bruch zwischen der AfD, dann kommt die Linke und dann kommt lange gar nichts und dann kommen die anderen Parteien der Ablehnung, der Skepsis, des Misstrauens gegenüber der Ukraine. Das ist schon krass. Also für die AfD-Gefolgschaft ist das heute gut, dass sich das so herausstellt, weil das nähert ihre Erzählung. Ganz wertfrei betrachtet.
Ja, aber das finde ich interessant. Dann müssen wir bei dem Thema kurz nochmal bleiben, weil was heißt denn Skepsis gegenüber der Ukraine? Ich meine, das habe ich übrigens auch in der gesamten Debatte in den letzten 3 Jahren, seit dieser Krieg läuft, gar nicht so richtig verstanden. Es ist ja das eine, also jetzt auch für mich, zu sagen, dieses Land ist völkerrechtswidrig überfallen worden, kämpft um seine nationalstaatliche Existenz und wir tun gut daran, es auf die eine oder andere Weise zu unterstützen. Soweit gehe ich komplett mit, weil es finde ich geradezu selbstverständlich, dass man das so sieht. Etwas anderes ist ja daraus zu machen, die Ukrainer führen einen ehrenhaften Kampf um die Freiheit. Sie sind sozusagen die Vorboten der Demokratie, ein heroisches Volk, von dem wir uns ganz viel abgucken müssen. Also sozusagen so eine romantische Überhöhung, die gerade übrigens auch im Feuilleton bei Intellektuellinnen, erstaunlich viele Frauen dabei, die praktisch die Ukraine so loben, auch Ukrainerinnen, Literatinnen, die sozusagen dieses hehre Bild des ukrainischen Soldaten, so, da würde ich sagen, Leute, sorry, aber das ist ein bisschen übertrieben, weil ehrlich gesagt im Korruptionsindex ist die Ukraine ganz weit oben, auch der ukrainische Präsident selber gerade wieder gezeigt in der Korruptionsbekämpfung, nicht immer in erster Linie. Am Ende des Tages handelt es sich halt um ein, sorry, aber ganz normales osteuropäisches Land, was halt diesen Entwicklungsstandard hat, den es jetzt hat, was auch okay ist, warum nicht, aber Sie tun jetzt so, sozusagen, als würde quasi diese Sprengung der Pipeline einzahlen in so ein Negativ-Image der Ukraine. Das wäre ja genauso unsinnig wie die Heroisierung und Romantisierung auf der anderen Seite. Ich meine, besser man betrachtet es so nüchtern, oder?
Sicherlich. Und die Ukraine steht, glaube ich, nur 1,5 Plätze, oder stand eine ganze Zeit lang nur 1, 2, 3 Plätze besser da als Russland, stand dann noch schlechter da in diesem internationalen Korruptionsindex. Was ich meinte war, die innenpolitische Debatte hier in Deutschland rund um den Bundeskanzler, macht er eine gute Rolle, macht er eine schlechte Rolle, leitet sich ja nun ganz stark davon ab, was er gerade in Sachen Ukraine, USA, Russland zu Wege bringt im Konzert der Europäer, wo er durchaus einer der ersten Geigen spielt, scheint mir. Und diese Debatte zerfällt offenkundig in einen Teil der Parteienlandschaft, den größeren, der das mal so sieht ziemlich abgewogen, also auch zu, wenn man so will, 50-50-Ergebnissen kommt, ob die Ukraine nun eine europäische EU-Zukunft haben soll, eine in der NATO oder eben diese Friedenstruppe. Und dann gibt es eine Partei, das ist die AfD, die fällt da krass raus. Die hat einfach ganz andere Ansichten, sicherlich auch gestützt durch ihre Stärke in Ostdeutschland, wo das eben durchaus im Schnitt anders gesehen wird. Aber die AfD als Partei fällt aus diesem Konzert komplett raus. Und das wird interessant sein, zu sehen, zu erleben, wie sehr die AfD diese Diskussion prägen kann mit ihrer komplett anderen Sicht auf A, die Ukraine, B, Russland, C, die NATO und D, die Europäische Union.
Ja, und E und F und ich weiß nicht, wieso, würde ich jetzt gerne, nämlich, weil Sie gerade sagen, der Osten. Herr Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, ja, den ich schon ganz oft bei diesem Thema für verblüffend klar und vernünftig und rational und irgendwie, ich möchte fast sagen, anschlussfähig gehalten hat, was schon echt, finde ich, verblüffend ist, hat auch jetzt wieder etwas sehr Kluges gesagt, nämlich deutsche Soldaten in der Ukraine kann er sich überhaupt nicht vorstellen, ja, es, und zwar, weil es die Bundeswehr überfordert. Wir werden das nicht hinkriegen. Und wenn wir jetzt schon wissen, dass wir es nicht hinkriegen können, dann sollten wir auch jetzt nicht darüber reden. Und das hat er einfach so gesagt. Und ich habe jetzt so ein Spiegel-Interview mit ihm gelesen, irgendwie super schön tendenziöses Interview mal wieder von den Kollegen bei diesem Thema, die ihm immer versuchen reinzureimen, aber Putin ist doch ein Verbrecher und wir können doch nicht und wir dürfen doch nicht und so. Und er sagte immer, ja, aber Leute, let's face facts und so. Wir können als Deutsche dort nicht das leisten, was wir uns jetzt hier gerade einreden und versprechen. Also sollten wir es auch bitte jetzt nicht ankündigen. Das finde ich interessant von diesem Mann, ein CDU-Politiker aus dem Osten, der vielleicht hier die Temperatur nicht nur der Ostdeutschen, sondern langfristig würde ich sagen, der Gesamtdeutschen besser liest und versteht, als Friedrich Merz das tut.
Augstein, ich gebe Ihnen ja recht, in der Prognose, glaube ich auch, wird es keine Bundeswehrtruppen in der Ukraine geben, auf lange Sicht. Das glaube ich auch. Ich glaube, deren Sicherheitsgarantie wird eher darin bestehen, die ukrainische Armee so aufzurüsten, dass sie eben standhalten könnte. Aber für die Debatte in Deutschland ist es natürlich nicht eben klug, wenn aus, wenn man so will, landespolitisch nachvollziehbaren Gründen ein CDU-Ministerpräsident dem Bundeskanzler ein Verhandlungsgegenstand, einen Verhandlungschip vom Tisch nimmt. Daran hat der gute Kollege Kretschmann nicht gedacht. Er hat natürlich an sein Land gedacht, das sicherlich sehr, sehr kritisch und sehr, sehr negativ sieht, ist halt Sachsen. Insofern ist er ein guter sächsischer Landesvater. Aber er hat die außenpolitischen Folgen seiner Äußerung nicht überrissen, tut mir leid.
Blome, aber hat Merz daran gedacht, der Bundeskanzler, was er auslöst, als er so im Nebensatz von mandatspflichtigen Entscheidungen geredet hat, was ja im Grunde bedeutet, mandatspflichtig, Bundestag muss ein Mandat geben für Auslandseinsätze der Bundeswehr. Hat er einfach mal so in den Raum geworfen, mal wieder, ohne es abzusprechen mit seinen eigenen Leuten, ohne die Bevölkerung rechtzeitig darauf vorzubereiten. Ich meine, so darf man halt keine Politik machen, oder?
Aber es ist doch das, was ich sage, all options are on the table. Also alles ist nicht ausgeschlossen. Und er wird bis auf Weiteres auch nichts davon ausschließen, auch wenn ganz klar ist, ziemlich wahrscheinlich ist, dass manche Optionen, darunter die mit der Bundeswehr und den Soldaten vor Ort, sehr, sehr unwahrscheinlich sind, bis ausgeschlossen de facto. Aber das ist halt der Unterschied zwischen Diplomatie, von der Sie doch immer reden, auf internationalem Parkett, und Innenpolitik, wo Sie höllisch aufpassen müssen, dass Sie nicht an irgendeinem kleinen Nebensatz, wenn Sie so wollen, ich habe aber nicht ausgeschlossen, dass, durch die Tür gezogen werden, um verprügelt zu werden für eine kleine Schlagzeile am Tag. Ich finde, Friedrich Merz, man muss ja auch mal loben können, macht das ganz gut. Und der Vorwurf, er sei ja nur der Außenkanzler und würde sich um die Innenpolitik gar nicht kümmern, den finde ich so, Entschuldigung, schwachsinnig, in einem Zeitpunkt, zu einem Zeitpunkt, in einer Phase, wo es um Krieg und Frieden in Europa geht.
Ja, aber Blome, das ist doch gerade das Interessante daran. Merz redet auf dem diplomatischen Parkett als Diplomat, aber es hat innenpolitisch Auswirkungen. Und innenpolitisch scheint es ihm ja jetzt schon zu entgleiten nach 100 Tagen. Das heißt, vielleicht wäre Merz ein ganz toller Chefdiplomat, aber als Bundeskanzler braucht er ja nun mal die Rückendeckung seiner eigenen Leute, seiner Koalition, letztlich der deutschen Bevölkerung. Und wenn er die nicht mitnimmt und überzeugt und so weiter, dann nützt ihm das ja alles gar nicht, sein Reüssieren auf dem diplomatischen Parkett. Das ist dann ja fast traurig, das ist ja tragisch sozusagen, oder?
Ja, ich glaube aber, dass die ja etwas längeren Linien in der Außenpolitik nicht tagesaktuell jedes Mal rückgekoppelt und auf Mehrheitsfähigkeit abgeklopft werden müssen. Das hat kein Kanzler, wenn ich das richtig, und keine Kanzlerin vor März so gemacht. Also das können Sie nicht im Tagestakt irgendwelchen Umfrageergebnissen unterwerfen, sondern da zählen eher die Weichenstellungen, die da jetzt vorgenommen werden. Und eine war zum Beispiel von Friedrich Merz, muss man ihm auch lassen, es hinzukriegen, mit Frankreich viel enger wieder als Duo zu agieren und dann auch noch das nicht mehr EU-Mitglied Großbritannien hinzuzuziehen. Das heißt, da tritt ein neues Trio auf, das es vorher in der Form unter Olaf Scholz und unter Angela Merkel ehrlich gesagt auch nicht oder kaum nicht gegeben hat. Das tritt aber sehr machtvoll auf. Dann ziehen die gelegentlich auch noch die italienische Premierministerin hinzu und dann können die bei Donald Trump etwas bewirken. Das könnte man ja mal anerkennen, theoretisch, oder?
Okay, Blum, ich erkenne das an. Ich bin unbedingt dafür, dass sich Donald Trump den Friedensnobelpreis, den er zweifellos bekommen wird, einfach mit Friedrich Merz teilt. Was meinen Sie?
Das würde Donald Trump niemals tun. Aber er muss es auch nicht, denn er wird ihn niemals kriegen.
In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.